Liebe Gemeinde, heute begeht die Bundesrepublik Deutschland den Volkstrauertag. Wisst ihr das? Volkstrauertag. Dieser Tag ist einer der stillen Sonntage im November. Zusammen mit dem direkt darauf folgenden kirchlichen Feiertag des Ewigkeitssonntags, im Volksmund ja Totensonntag genannt. Heute also ein staatlich verordneter Volkstrauertag. An ihm denken Vertreter unseres Staates und sicher auch betroffene Menschen in unserem Land an die Kriegstoten der Kriege und an alle Opfer von Gewaltherrschaft weltweit. Das ist der heutige Tag, Volkstrauertag. Gewaltherrschaft kann übrigens bedeuten Gefängnisstrafe, ohne jeden Grund, oder KZ, ohne jeden Grund. Das kann bedeuten Flucht und Vertreibung. Das kann bedeuten ethnische Säuberung oder systematische Versklavung und Vergewaltigung von Menschen. Ich frage mal in die Runde und jetzt bitte ich mal um Handzeichen. Wer von euch kann sich bewusst daran erinnern, dass jemand aus deiner Familie oder vielleicht du selbst zum Beispiel vertrieben worden ist, also die Heimat verlassen musste, weg musste von zu Hause? Wer kann sich bewusst erinnern, dass jemand aus deiner Familie im letzten Krieg gestorben ist oder in einem anderen gewaltsamen Konflikt ums Leben gekommen ist? Wer kann sich erinnern? Könnt ihr euch melden? Guckt mal. Ja. Genau. Wir sind eine Gemeinde, in der viele Menschen ein Zuhause gefunden haben, die irgendwann einmal geflüchtet sind. Ich kenne Menschen, die mussten aus ihrer ostpreußischen oder schlesischen Heimat flüchten. Und nun leben sie unter uns in ihrem hohen Alter. Doch wenn man mit ihnen redet, merkt man, in ihren Erinnerungen ist das Erlebte immer noch allgegenwärtig. Eine alte Schwester aus unserer Gemeinde erzählte mir, wie sie oft als junges Mädchen am KZ Stutthof, das ist an der westpreußischen Ostseeküste, vorbeigehen musste und doch dort die Wachhunde immer heulten. Wie das war, als junges Mädchen, da immer vorbeilaufen. Unter uns leben Menschen, die als Wolga-Deutsche zu Beginn des Russland-Feldzuges der Wehrmacht ab 1941 nach Sibirien, nach Kasachstan oder nach Kirgisien und noch ganz woanders verschleppt worden sind. Und auch heute leben sie im fortgeschrittenen Alter hier unter uns und auch ihre Kinder und Enkel Kinder sind auch hier unter uns. Wir haben Menschen unter uns, die aus ganz unterschiedlichen Ländern Afrikas zu uns geflüchtet sind. Und auch da kann man Geschichten hören, wenn man fragt. Ich habe immer gedacht, Kamerun, ein sicheres Land. Und dann hörst du im persönlichen Gespräch auf einmal, dass eine Terrororganisation, die wir alle kennen, Boko Haram, auch dort wütet. Auch dort Gemeinden überfällt, auch dort Dörfer niederbrennt und dass Menschen auch von dort, Kamerun, wie gesagt, man denkt immer ein sicheres Land, flüchten müssen. Und fragt man diese Menschengruppen alle, dann hört man Geschichten von Flucht und Vertreibung, die eigentlich genauso dramatisch sind wie bei den Deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat verlassen mussten. Volkstrauertag. Ich glaube, das hat durchaus was mit uns zu tun. Durchaus. Ihr habt ja eben auch die Meldungen gesehen. Und ihr alle habt nun hier in Hagen und in der Umgebung der Stadt eine neue Heimat gefunden. Wir alle zusammen bilden die Kirche am Widai, eine bunte Gemeinschaft von Menschen, und wir erleben es, dass Jesus uns hier gemeinsam an diesen Platz gestellt hat. Nun ist es so, dass wir alle jetzt auf ein Gleichnis von Jesus hören und es mit unserer Geschichte, mit unserer eigenen Geschichte, natürlich auch noch einmal ganz anders hören. Geschichte, die man erzählen kann von Armut, von Vertreibung, von Not und Krankheit. Und jetzt hoffe ich mal, dass das klappt. Bei den Lesungen eben war das nicht so gut. Jetzt schauen wir mal, ob wir den Bibeltext haben, denn der ist lang und dann ist es gut, wenn ihr mitlesen könnt. Genau, Matthäus 25, 31 bis 45, vom Weltgericht. Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Königsthron sitzen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe stellt er rechts von sich auf und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich in Besitz, das er seit der Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder unter euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und wir gaben dir zu trinken? Wann warst du als Fremder bei uns und wir haben dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Dann wird er sich denen an seiner linken Seite zuwenden und sagen, geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war als Fremder bei euch, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen, aber ihr wolltet mir keine Kleider geben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihn fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig, ohne Unterkunft, ohne Kleidung, krank oder im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen? Darauf wird ihnen der König antworten, ich versichere euch, die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern und Schwestern verweigert habt, die habt ihr mir verweigert. Und sie werden der ewigen Strafe ausgeliefert sein. Aber die Gottes Willen getan haben, erwarten unvergängliches Leben. Nun, ganz offensichtlich war Jesus ein genauer Beobachter seiner Umwelt. Er selbst war ja sowas Ähnliches wie ein Bauhandwerker, der sich also mit Holz, Stein und anderen Materialien gut auskannte. Aber offenbar hat Jesus eben auch die Arbeit von Hirten beobachten können, denn ihren Arbeitsalltag benutzt er, um zu erklären, was Gott einmal am Ende der Zeiten tun wird. Gott wird genau so verfahren, erzählt er. Er wird die Schafe von den Ziegen trennen. Übrigens in der Lutherbibel ist das noch ein bisschen einfacher zu verstehen. Da steht, er wird die Böcke von den Schafen trennen. Auch ganz interessant. Der Hirte will also die weiblichen Tiere, zum Beispiel die Schafe, haben auf der einen Seite und die Ziegen auf der anderen Seite. Beide laufen als gemischte Herde durch die Landschaft. Und jetzt kommt eine Zeit, wo es wichtig ist, die Tiere zu trennen. Was meint ihr, warum ist das wichtig? Was kann man mit Ziegen machen, was kann man mit Schafen machen? Habt ihr eine Idee? Super, wunderbar erklärt. Vielen Dank. Also, die Schafe kann man scheren. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Entscheidende aus dieser Schafwolle, da kann man sogar Bettwäsche machen. So, okay, das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, was kann man mit Ziegen machen? Melken, genau. Und übrigens, mit den weiblichen Schafen kann man das auch. Die kann man auch melken. Das geht auch. Also, und deshalb hat Jesus beobachtet, wie diese Hirten die Herde, die eigentlich immer gemeinsam unterwegs ist, trennt. Und diese Trennung ist eine harte Trennung. Also das ist nicht so, liebe Ziege, geh mal darüber, liebes Schaf, geh mal darüber, sondern das ist ja der Arbeitsalltag von Hirten. Und da geht das zur Sache. Das muss schnell gehen, das muss effektiv sein und das war auch schon damals so. Und dann haben die Hirten auch zugepackt und bestimmt manchmal auch gedrängt, vielleicht manchmal sogar geschlagen, so, und haben diese Herde auseinander genommen und haben halt dafür gesorgt, dass die einen da sind und die anderen da. Und dann konnte man sie viel besser scheren und auch viel besser melken. Das war der Arbeitsalltag der Hirten. Und jetzt nimmt Jesus dieses Bild der Trennung in einer Herde, um zu verdeutlichen, wie Gottes Gericht sein wird. Und das hat an dieser Stelle ohne Frage etwas sehr Bedrohliches, weil er sagt, diese Trennung wird eine endgültige Trennung sein. Und je nachdem, auf welcher Seite sich eben Menschen wiederfinden, kann es sein, dass sie verloren sind. Aber ich will gar nicht so sehr auf die Drohung eingehen, meine aber, wir sollten sie auch nicht einfach so unter den Tisch fallen lassen. Ist auch nicht richtig. Eigentlich, das ist uns ja längst klar, geht es in dem Gleichnis, das Jesus erzählt, um Menschen. Menschen. Menschen, die hungrig sind, die durstig sind, die sich fremd fühlen, die sich nackt vorkommen, die krank sind an ihrer Seele, an ihrem Leib, an ihrem Glauben. Menschen, die im Gefängnis einsitzen, die auf der Flucht sind. Alles Menschen, an die wir heute am Volkstrauertag auch denken, an die wir uns erinnern. Und deshalb habe ich auch gefragt, wie denkt an eure eigenen Lebensgeschichten? Wo sitzt Hermina? Hermina Grauberger hat mir erzählt, wie das war da in Kasachstan. Sie musste fliehen, ist deportiert worden, die ganze Familie. Tja, so war das. Jesus erzählt in seinem Gleichnis überhaupt nicht, warum diese Menschen nackt sind, warum sie gefangen sind, warum sie hungrig sind. Und es ist gar nicht wichtig für ihn, wie sie in ihre Not geraten sind. Ist das vielleicht am Ende sogar selber verschuldet? Oder ist das unverschuldet? Oder ist das fremdverschuldet? Das wird überhaupt nicht erklärt, weil es darum gar nicht geht. Wohl aber darum, wie andere Menschen darauf reagieren. Und das können wir gleich übertragen, wie wir reagieren, wenn uns Menschen in ihrer Notlage gegenüberstehen. Lässt uns ihre Not kalt? speisen wir sie mit Worten ab? Oder regt sich in uns Mitleid, Barmherzigkeit? Oder auch der Wunsch, eine Ungerechtigkeit zu beenden oder zumindest zu lindern? Jesus erzählt, dass eine Gruppe von Menschen einfach nur hilft. Sie besuchen im Gefängnis, sie füttern die Kranken, sie kleiden die Nackten neu ein, sie geben den Durstigen von ihrem Wasser ab, sie geben Obdachlosen ein Dach über dem Kopf. Warum tun sie das? Jedenfalls nicht, weil sie wollen, dass mehr Leute in ihren Synagogen-Gottesdienst kommen. Davon hören wir hier gar nichts. Jedenfalls nicht, weil sie gelobt werden wollen. Davon hören wir gar nichts. Keine Anerkennung spielt bei diesen Helfern eine Rolle. Sie tun es auch nicht, weil sie das typisch christliche Helfersyndrom haben und es sie selber beruhigt, wenn sie anderen helfen können. Nichts. Die helfenden Menschen, von denen Jesus hier erzählt, scheinen ganz selbstlos zu sein. Sie haben keine verborgenen Ziele, zumindest erzählt er nichts davon. Sie helfen, weil ihr Herz berührt wird. Sie helfen, weil die Not so groß ist. Den Notleidenden will Jesus mit seinem Gleichnis meiner Meinung nach nichts mitteilen. Es geht nicht um die Notleidenden. Wohl aber um alle Menschen um ihn herum, die ihm zuhören. Und also auch uns heute Morgen. Werden uns menschliche Not und das Elend anderer Menschen anrühren? Oder werden wir ihnen nur mit frommen Floskeln begegnen? Im Herzen wissen wir alle, dass Glaube nicht bedeuten kann, ich weiß alles von Gott. Im Herzen wissen wir, dass jeder von uns mitmenschlich handeln kann. Jeder von uns kann lieben. Jeder von uns kann mitfühlend sein. Jeder von uns kann merken, wenn ein anderer Mensch Hilfe braucht. Kein Gebet, kein gesungenes Lied, keine Spende für die Gemeinde, keine Andacht, kein Gottesdienst, so sagt Jesus, ist eine so starke Äußerung unseres Glaubens wie mitmenschliches Handeln. Das sagt Jesus. Wenn wir also so scheinbar völlig normal leben, völlig normal handeln, erzählt Jesus, begegnet er uns selbst in Menschen, die Not haben. Ich möchte euch von einem Menschen erzählen. Ich habe ein Bild mitgebracht. Können wir das sehen? Kennt ihr den? Schon mal gesehen? Wer hat als erstes spontan Ja gesagt? Wer war das? Wer ist es? Weißt du, wer es ist? Aha, sieht so ähnlich aus. Ah ja, nein, aber ich, nein. Das ist Robert Neudeck. Robert Neudeck. Robert Neudeck ist vor ein paar Jahren gestorben, 77 Jahre alt geworden. Robert Neudeck stammte aus Ostpreußen. Ihn sollte ein Schiff mit seiner Familie zusammen aus Gotenhafen, ein paar Leute wissen, wo das ist, ausschiffen. Und sie haben dieses Schiff knapp verpasst. Es war totales Chaos damals. Und diese Familie hat dieses Schiff knapp verpasst. Und es war die Wilhelm Gustloff, die dann von einem Torpedo getroffen wurde und 11.000 Menschen sind ertrunken. Und Robert Neudeck war damals, 1945, einer von ganz vielen Flüchtlingen, in also einer äußerst schlimmen Situation für ihn selbst. Der hat überlebt, er war katholischer Christ, hat irgendwann studiert, Theologie, Journalistik. Er war Rundfunkredakteur, daher kenne ich ihn, weil ich immer Deutschlandfunk gehört habe. Und da war der Robert Neudeck als Redakteur. So. Aber vor allem verbindet sich mit seinem Namen Kap Anamur. Wisst ihr noch, was das war? Kap Anamur, das waren Schiffe, die ab 1980 Bootsflüchtlinge aus dem südchinesischen Meer aufgefischt haben. Bootsflüchtlinge aus Südvietnam, die nicht dort leben wollten und auch nicht mehr konnten und massenhaft vor den politischen Verhältnissen in ihrem Land fliehen mussten. Damals gab es heftige Auseinandersetzungen zwischen einer westlich orientierten Gesellschaft in Südvietnam und einer kommunistisch regierten Hälfte in Nordvietnam. Schrecklicher Krieg. Am Ende haben die Nordvietnamesen gewonnen, aber haben angefangen, alle Leute zu unterdrücken. Und dann begann diese Fluchtbewegung. Und viele, viele tausend Menschen sind damals ertrunken. Und Hubert Neudeck hat das nicht losgelassen. Er wollte helfen und diese Menschen retten. Und er hat viel später im Rückblick darauf einmal gesagt, ich wollte nicht wegschauen. Ich wollte nicht feige sein. Ich wollte mutig sein. Und ich glaube, dass so einen Mut, wie der Hubert Neudeck und seine Leute damals hatten, den können wir uns heute nur wünschen, auch als ein Gegenentwurf zu einer Angst, die sich bei vielen heute breit gemacht hat und die gerade auch in unserer Gesellschaft zu einer treibenden Kraft geworden ist und die immer nur nach Abgrenzung schreit. Was sagt Jesus? Ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Wenn wir das, was Jesus sagt, auf unsere Situationen herunterbrechen, dann ist uns allen Jesus schon begegnet. Geringsten meiner Brüder und Schwestern, was ihr für die getan habt, das habt ihr für mich getan. Wir sind alle Jesus schon begegnet, weil Hermina da ist, weil Dimitri hier irgendwo sitzt, weil Joachim da ist und Joma und Agnedo, die wir getauft haben und Collins und Christiana, die wir heute aufgenommen haben und all die anderen, die hier sind, aus irgendwelchen Situationen hierher gekommen. Ostpreußen, Schlesien, Kasachstan, Afrika. Wenn sich jemand von uns für sich persönlich nach einer neuen, tiefen, spirituellen Begegnung mit Jesus sehnt, dann zeigt sich hier ein Weg, wie diese Begegnung tatsächlich gelingen kann. Denn Jesus sagt, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Das habt ihr für mich getan. Aus lauter Angst abschotten und zuschließen, das ist von jeher nie Auftrag der christlichen Gemeinde gewesen. Wo andere zuschließen und sich aus lauter Angst zurückziehen, bitten wir Gott doch nicht nur im Advent, mach hoch die Tür, die Tor macht weit. Jesus erzählt uns in seinem Gleichnis, ich kann ihn in jedem Menschen sehen, der mir begegnet, der mir gegenübertritt, der Hilfe braucht. Vielleicht ist es gut, Gott um seine Hilfe und um seinen Geist zu bitten, dass uns alle nicht Angst regiert, sondern die Verheißung seiner Nähe und Liebe, die alle Ängste und allen Hass und alle Gewalt besiegen wird. Dieser Tag wird kommen für die ganze Welt, sagt Jesus. Aber mit diesem Gleichnis sagt er uns auch, dieser Tag ist unter uns in seiner Gemeinde schon längst angebrochen. Und daran sollten wir festhalten. Amen.